Kolosser Kapitel 1, Vers 9 bis 14. Kolosser Kapitel 1, Vers 9 bis 14. Derhalben auch wir von dem Tage an, da wir es gehört haben, hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens in allerlei geistlicher Weisheit und Verständnis, dass ihr wandelt würdig dem Herrn zu allem Gefallen und fruchtbar seid in allen guten Werken und wachset in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft nach seiner herrlichen Macht zu aller Geduld und Langmütigkeit mit Freuden. Und dank saget dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht, welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Bis hierher. Ich möchte über diese Stunde die Überschrift schreiben, was wir nötig haben. Vor Jahren las ich in einem Schwesternrundbrief des Stuttgarter Diakonissenhauses einen Rat, den der Diakonissenpfarrer Hoffmann seinen Schwestern gab. Er schreibt ihnen, sie sollen die Bibel immer mit dem Fragezeichen der Selbstprüfung lesen. Sie sollten nach jedem Vers oder jedem Abschnitt Halt machen und sich fragen, hab ich das, was da steht? Bin ich so, wie es da steht? Tue ich das, was da steht? Und ähnliches. Liebe Freunde, als ich das las, ist auch mein Bibellesen ein ganz anderes geworden. Fruchtbarer, gesegneter. Vorher habe ich auch gelesen, aber ich habe gleichsam Gott etwas vorgelesen. Wenn man mich gefragt hätte nachher, hätte ich nicht gewusst, was ich gelesen habe. Und dann las ich nach dem Rat von Pfarrer Hoffmann die Bibel mit Selbstprüfungsfragen. Will ich das, was ich gelesen habe? Tue ich das, was ich gelesen habe? Habe ich denn das? Und da merke ich bald, nein, das tue ich ja gar nicht. Nein, das habe ich ja gar nicht. Und nun war es mir, als ob der Herr mir vorlese. Was mir noch fehlt, wie wenig mein Leben übereinstimmt mit seinem Willen. Und ohne es zu wissen, kam ich ins Gebet. O Herr, vergib mir, ich weiß es ja noch gar nicht recht, was du von mir willst, was dein Wort verheißt. Das gab dann ein gesegnetes Bibellesen. Das gab eine Zwiesprache zwischen dem Herrn und mir. Er redete mit mir und ich redete mit ihm im Gebet. So gibt es Wachstum. Weiterkommen im inneren Leben. Deshalb das Thema, was wir nötig haben. Viererlei ist es, was wir nötig haben, nach unserem Abschnitt. Erstens, wir haben Erkenntnis seines Willens nötig. Zweitens, wir haben Gnade zu einem würdigen Wandel nötig. Drittens, wir haben Gemeinschaft Gottes nötig. Viertens, wir haben tiefe Dankbarkeit für Errettung aus der Obrigkeit der Finsternis nötig. Lasst mich es einmal so einteilen. Erstens, wir haben Erkenntnis des Willens Gottes nötig. Einst baten die Jünger den Herrn. In Lukas 11, Vers 1. Wir wollen es aufschlagen. Ich hoffe, dass wir es sehen bei diesem Licht. Lukas 11, Vers 1. Wer möchte es lesen?
Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte.
So, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Die Jünger beobachteten, wie ihr Herr und Meister ganze Nächte im Gebet zubrachte oder des Morgens früh sein Nachtquartier verließ, um irgendwo draußen in der Stille, in der Einsamkeit mit seinem Vater zu reden. Das berichtet uns auch der Markus. Markus Kapitel 1, Vers 35. Auch das wollen wir aufschlagen. Markus kommt vor dem Lukas. Markus 1, Vers 35. Und Jesus ging in eine wüste Stätte und betete daselbst. Des Morgens vor Tag stand er auf. Da hatten die Jünger gemerkt, was für ein Unterschied zwischen dem Gebetsleben ihres Meisters und ihrem Gebetsleben bestand. Sie waren sogleich fertig mit Beten. Was mochte er nur immer dem Vater zu sagen haben? Das steht fest, er betete um den Willen des Vaters. Johannes 5, Vers 30. Evangelium Johannes, Kapitel 5, Vers 30.
Ich kann nicht von mir selber tun, wie ich höre, so richtig in mein Gänzchen ist, und ich suche nicht meinen Willen, sondern den Vater zu nehmen, der mich gesendet hat.
So. Ich suche nicht meinen Willen, sondern des Vaters Willen. Wissen wir jetzt, was Jesus im Gebet mit dem Vater geredet hat? Dann lehrt er auch seine Jünger und uns die Bitte, dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Wie der Herr Jesus seinen Jüngern ein Vorbild war mit seinem Beten, so ist es Paulus auch für seine Gemeinde in Kolosse. In seinen Briefen hat er wiederholt mitgeteilt, was er für sie und ihr inneres Leben für nötig hielt. Wir haben eine solche Bibelstelle in Epheser 1, Vers 9. Der Epheserbrief kommt gleich vor dem Kolosserbrief. Da ist nur der Philipper dazwischen. Epheser 1, Vers 9.
Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er sich vorgesetzt hat in Christus.
So. Wie lesen wir? Und er hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, so er sich vorgesetzt hatte, in ihm. Auch ihm geht es also um den Willen Gottes, erfüllt mit Erkenntnis seines Willens. Ja, aber Paulus schreibt doch vorher, er habe gehört von ihrem Glauben, in Vers 9. von ihrer Liebe zu allen Gläubigen, von ihrer Hoffnung, ihrer Seligkeit im Himmel. Aber damit ist Paulus noch nicht zufrieden. Denn er hört, dass sie sich in einer Gefahr befinden, die Kolosser, sich beeinflussen lassen von verschiedenen Seiten. Und demgegenüber brauchen sie mehr Erkenntnis des Willens Gottes. Liebe Freunde, das ist mir so sehr wichtig. Wer sich so leicht beeinflussen lässt von verschiedenen Seiten, dem fehlt Erkenntnis Gottes und Jesu Christi. Und darum geht es den Paulus. Sie brauchen Erkenntnis, mehr Erkenntnis. Hier muss ich auf einen Irrtum hinweisen. Heute verwechselt man Intellekt mit Erkenntnis Gottes. Als würde es bei der Erkenntnis Gottes auch nur auf den Verstand ankommen. Nein, Verstand ist nicht Erkenntnis. Verstand ist viel zu wenig. Erkenntnis Gottes ist ungeheuer viel mehr. Wenn man das verwechselt, Verstand und Erkenntnis, man kann nur annehmen und glauben, was der Verstand begreift. Unerklärliche Wunder des Heiligen Geistes gibt es nicht, weil mein Verstand Grenzen hat. Was ist Erkenntnis Gottes? Darf ich es einmal erklären? Meine Patin erzählte mir einmal ihre Heiratsgeschichte. Sie war in Stellung und ein junger Mann beobachtete sie und begleitete sie abends beim Milchholen, regelmäßig. Sie lehnte es ab. Dieser Kerl war ihr unsympathisch. Sie ließ ihn stehen. Er war ihr ein widerlicher Kerl, voller Abneigung. Und er ließ nicht locker. Er begleitete sie, er stand eben da. So langsam fing sie an und erkannte seine Charaktereigenschaften. Wie wertvoll er war. Sie fing an ihm hinaufzuschauen. Er war wirklich ein edler, guter Charakter. Und dann dachte sie, von dem muss ich noch lernen. Und endlich fing sie an, ihn zu lieben. Und dann konnte sie ihm das Ja-Wort fürs Leben geben. Freunde, das ist Erkenntnis. Als sie ihn nicht erkannt hatte, war er ein widerlicher Kerl. Nachher war er ihr der wertvollste Mensch auf der ganzen Welt. So geht es den Menschen mit der Erkenntnis Gottes und Jesu Christi. Zuerst kann man mit Gott und Christus nicht viel anfangen. Vielleicht ist er uns auch widerlich. Wir wollen ihn nicht gern. Wenn wir aber dann Gott kennenlernen, dann kommt es zu einem tiefen Verstehen. Wir wollen mehr von ihm erfahren und hören. Wir ehren ihn und plötzlich steigt in uns eine tiefe Gottesliebe auf. Je mehr wir ihn erkennen, je mehr fragen wir nach seinem Willen. Freunde, was ich nicht kenne, kann ich nicht lieben. Ist es klar? Was ich nicht kenne, kann ich nicht lieben. Unter dem Willen Gottes und Jesu Christi versteht also Paulus den ganzen wunderbaren Rat Gottes zu unserer Seligkeit, zu deiner und meiner Seligkeit. Dass allen Menschen geholfen werde und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, die in Christo Jesu ist. Das ist der Wille Gottes. Erkenntnis des Willens Gottes. Unsere Errettung. Und die Errettung der Verlorenen. Haben wir diesen Willen Gottes erkannt, dass es um unsere ewige Errettung geht und um die Errettung der Menschen um uns. Nicht, dass es uns ein paar Jährlein gut geht, dazu sind wir nicht auf der Welt, sondern dass Christus für uns gestorben ist. Wenn wir also erfüllt werden mit Erkenntnis seines Willens, dann können wir nicht anders als mit der Schuld unseres Lebens zu ihm kommen. Weil wir sonst keinen Platz wissen auf der ganzen weiten Welt für unsere Schuld. Ich weiß keinen Platz für meine Schuld. Wo soll ich denn hin mit meiner Schuld? Haben wir diesen Willen Gottes schon erkannt, dass wir nicht allzu mal Sünder sind? Nein, ich bin ein Sünder. Es ist ja unser Tun umsonst, auch in dem besten Leben, vor dir niemand sich rühmen kann, das muss dich fürchten, jedermann, und deiner Gnade leben. Wenn wir erfüllt werden mit Erkenntnis seines Willens, dann ziehen wir daraus auch die Folgerung. Dieser Wille Gottes muss auch anderen kundeln. Wir sehen in unserer Familie, in unserer Verwandtschaft, in unserer Umgebung, in unserem Beruf Menschen, die auf den Willen Gottes noch nicht eingegangen sind, deren Seele noch nicht gerettet. Denen schulden wir ein klares Zeugnis. Wer Christus erkannt hat und Gott erkannt hat, der weiß um den Rettungsplan Gottes, auch für die anderen, dass wir diesen Rat und Willen zu unserer Seligkeit nicht nur für uns, sondern ihn auch anderen bezeugen. Der zweite Abschnitt. Was wir nötig haben, Gnade zu einem würdigen und fruchtbaren Wandel. Vers 10. Unter Wandel versteht Paulus die Ausübung unseres Glaubenslebens im Alltag. Das ist Wandel nach des Paulus Ausführung. Es gilt also, dass wir in unserem Wandel beweisen, dass wir Gottes Kinder sind. Ich habe einmal ein Sprichwort gelesen auf einer Postkarte. Ich habe diese Postkarte schon gesucht bei mir, bei meinen alten abgelegten Sachen, aber ich habe sie nicht gefunden. Das Sprichwort sagt etwa: Du bist ein Gotteskind und sitzt am Weg dieser Welt und bettelst um ein bisschen Ehre, um ein bisschen Rücksicht, um ein bisschen Reichtum, um ein bisschen Ansehen oder um ein bisschen Mitleid und bist ein Königskind mit einem herrlichen Vater. Und wenn du das nicht bekommst, dann bist du beleidigt und bösartig und verdienst. Der Liederdichter, Herr Stegen, sagt, im Wort, im Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Nicht wahr? Ein ganz gewaltiges Wort. Ach, wenn nur etwas von Jesus an uns zu sehen wäre. Verstehen verlangt mehr. Jesus und sonst nichts soll an uns zu lesen sein. Ja, Christus will Gestalt in uns gewinnen. Wie Jesus sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. An ihm können wir sehen, was ein Gott wohlgefälliger Wandel ist. Zweimal bekam Jesus das Zeugnis des Vaters. Das ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Markus 9, Vers 7, Markus 1, Vers 11. Und hier sehen wir, wie ein Gott wohlgefälliges Leben dann aussieht. An dem ich wohlgefallen habe. Warum denn? Jesus hatte ein Leben des Gehorsams. Durch die Taufe hat er sich bereit erklärt, den Weg über Gethsemane nach Golgatha zu gehen. Gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Jesus hatte ein Leben der Liebe. Wie hat er die Menschen geliebt? Wie hat sein Herz geschlagen für die Armen, für die Sünder, für die Leidenden? Er hatte ein Leben der Reinheit. Keiner konnte ihn einer Sünde zeigen. Was hätten sie damals doch gegeben, wenn sie Sünden an ihm entdeckt hätten? So ruht also das Wohlgefallen Gottes auf ihm. Gehorsam, Liebe, Reinheit. Wollen wir einen würdigen Wandel führen, dem Herrn zu allem gefallen, dann nur durch ein Leben des Gehorsams, ein Leben der Liebe, ein Leben der Reinheit. Ich vergesse nie, was ich von einem alten Bruder hörte, der einen so abgeklärten und friedevollen Eindruck machte, dass man ihn nach seinem Geheimnis fragte, was er denn für ein Geheimnis habe, dass er in allen Lebenslagen so gleich sein konnte. Da antwortete der alte Bruder, ich habe gar kein Geheimnis. Ich habe mich mir nur angewöhnt, mir von Gott nie etwas zweimal sagen zu lassen. Er hatte sich gewöhnt, gehorsam zu sein. Und wir uns nicht oft zwei- und dreimal, was sage ich denn, 10 und 20 Mal sagen lassen. So schreibt also der Paulus auch an seine Galater. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. War diese Frucht in unserem Leben zu sehen? Diese Frucht können wir nicht bringen. Frucht des Geistes, nicht Frucht des Kalbitzel. Haben wir es verstanden? Hier geht es um die Frucht des Heiligen Geistes. Deshalb sage ich, die können wir nicht bringen. Er wirkt in uns den würdigen Wandel. Was dienet zu göttlichem Wandel und Leben, ist in dir, mein Heiland, mir alles gegeben. Ja, wir haben Gnade nötig. Damit komme ich zum Dritten. Wir haben ein Drittes nötig. Vermehrte Erkenntnis Gottes. Paulus schreibt, wachset in der Erkenntnis Gottes, dass ihr gestärkt werdet mit aller Kraft und Langmut und Geduld. Also wachsen, zu mehr Liebes- und Lebensgemeinschaft. Jede Erfahrung, die wir machen, jede Gebetserhörung, macht uns den Herrn lieber, größer und unentbehrlicher, wachsend. Wie in einer glücklichen Ehe, wo es heißt, je länger, je lieber. So ist es auch im Christenleben. Der Herr wird uns immer größer und immer herrlicher. Ja, mit aller Macht stärkt er uns. Wie wenig rechnen wir doch mit der Größe und Macht Gottes. Wir saßen einmal zusammen, einige Brüder, die sich lange nicht mehr gesehen haben. Und ich glaube, 20 Jahre lang haben wir einander nicht mehr gesehen. Und da saßen wir so zusammen in einer herzlichen Freundschaft und tauschten unsere Erfahrungen. Und da hob einer an seinen Bericht mit den Worten, eins muss ich von mir sagen, ich bin in den 20 Jahren gewachsen. Oh, denke ich. Da war ich doch etwas stutzig. Sag mal, das klingt so hochmütig. Bist du eigentlich hochmütig? Da sagt er, lass mich ausreden. Dass ich gewachsen bin, kann ich daran erkennen, dass ich Christus heute viel nötiger habe als vor 20 Jahren. Das Wachstum geht in die Tiefe, tiefer in der Abhängigkeit von Jesus, tiefer in der Erkenntnis Jesu Christi, tiefer ins Wort hinein und tiefer in der Heiligung, tiefer in die Vergebung. So geht's beim geistlichen Wachstum. Da geht es nicht hinauf, sondern das hat mir tiefen Eindruck gemacht. Wir brauchen vermehrte Gemeinschaft mit ihm. Wie anders könnte er uns mit Kraft ausrüsten? Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so, still und froh, deine Strahlen und dich wirken lassen. Weniger unsere Anstrengung als ihn wirken lassen. Erkenntnis Gottes und Jesu Christi ist eine Quelle aller unserer Heiligung. Es bedarf immer neuer und tieferer Blicke in Gottes Herrlichkeit und in seine Liebe. Vers 11 in unserem Kolosser Abschnitt. Vers 11, und wachset in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft nach seiner herrlichen Macht zu aller Geduld und Langmütigkeit mit Freude. Die Erkenntnis, ich bin im Kindesstand. Wenn ich weiß, was ich sage. Und ich gehe hinter das auch nicht zurück. Die Erkenntnis, ich bin zum Kindesstand erhoben. Hier in unserem Text heißt versetzt. Versetzt. In Vers 13 und hat uns versetzt. In das Reich seines lieben Sohnes. Ich bin Kind. Erkenntnis. Dahin wachsen, dass wir uns das nie streitig machen lassen. Ich bin sein Kind. Ich bin im Kinderstand. Zweite Erkenntnis des Heilsplans Gottes. Alles ist durch Jesus geschaffen. Jesus ist Inhalt und Jesus ist Ziel. Kommen wir morgen noch dran. Auf die Erlösung und Vergebungsgnade Volk die Gnadengabe der Weisheit und Einsicht in Gottes Plan. Freunde, nicht bloß ein paar Bibelsprüchlein, sondern die Erkenntnis, es geht ja nach dem Plan Gottes. Gott ist nicht planlos. Als mir das so aufgegangen ist, er hat einen Plan. Zu welchem Zweck? Zu aller Geduld und Langmütigkeit mit Freuden. Das ist der Zweck. Was für Geduld und Kraft wirkt die Erkenntnis, wenn der Mensch weiß, auch die Dunkelheiten meines Lebens sind einkalkuliert. Reicht unsere Erkenntnis so weit? Dass wir das sehen. Auch die Dunkelheiten meines Lebens sind bei Gott einkalkuliert. Auch das geht nach seinem Plan. Darum darf ich nicht müde werden und den Kampf aufgeben. Auch die letzte Dunkelheit dieser Welt ist bei Gott einkalkuliert. Auch der Antichrist. Der ist auch schon im Plan Gottes. Da kann doch nichts fehlgehen, oder? Ist das nicht wunderbar, wenn uns das aufgehen darf? Das heißt man Erkenntnis. Die letzte und tiefste Erkenntnis ist dann das Erbteil der Heiligen im Licht. Vers 12. Dazu sagt Pfarrer Alfred Christlin, ein Lichtgedanke aus Gottes Wort ist mehr wert als 1 Million Mark. Ein Lichtgedanke aus Gottes Wort. Und Freunde, da langweilen wir uns oft so bei dem Wort. Und der Lichtgedanke aus dem Wort ist mehr wert als 1 Million Mark. So will nun Paulus zeigen, was wir alles nötig haben, damit wir den Kampf bestehen. Vermehrte Erkenntnis, vertiefte Gemeinschaft durch seine Kraft und seine herrliche Macht. Ich habe mir heute Abend vorgenommen, wenn das erste geht, dann höre ich auf. Aber jetzt machen wir noch den letzten Abschnitt. Tiefe Dankbarkeit für Errettung aus der Obrigkeit der Finsternis. Wie viel Dank wir dem Heiland schulden, das darf nie vergessen werden. Erlöst, danke Herr. Erkauft, danke Herr. Versetzt in das Lichtreich, danke Herr. Kann es etwas Größeres geben? Warum erinnert denn wohl Paulus daran? Weil er den Eindruck hat, dass es Gotteskinder gibt, die sich so an die Errettung von der Obrigkeit der Finsternis gewöhnt haben, dass sie das Danken darüber vergessen. Offenbar fehlt den Kolossern auch der Blick für das völlige Heil, das wir in Christus haben. Wir haben einen Herrn, dem man es zutrauen kann, dass vor ihm Dämonen zittern, die Pforten des Totenreiches aufspringen, Sturm und Wogen verstummen und still werden. Er rettet aus der Obrigkeit der Finsternis. Da kommt so ein Junge vom Bodenseelager, und er sagt mir am Schluss, ich merke, dass ich mein Leben dem Herrn Jesus übergeben soll, aber was habe ich davon? Dass er ausgelacht wird. Da muss ich ihm sagen, du, in meiner Bibel steht. Er rettet von der Obrigkeit der Finsternis. Was hast du davon? Ist es eben so oder nicht? Ja, schon. Ja. So. Verstehen wir, wie wir es oft gar nicht sehen. Er ist doch der Allmächtige. Und da stehen wir in unseren Gottesdiensten und sagen das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an den Allmächtigen. Und da hätte ich oft schon gern gebrüllt. Ist denn das wahr? Glauben wir denn an den Allmächtigen? Denken wir einmal diesem Wort nach. Allmächtig. Wo hat denn da der Herr seine Grenzen? In seiner Allmacht. Wunderbar, etwas ganz Großes. Aber er rettet von der Obrigkeit der Finsternis, versetzt in das Reich seines lieben Sohnes etwas ganz Großes. Einst in der Gewalt der Finsterniswelt. Nun aber unter der Regierung Jesu Christi, der mich unendlich geliebt hat. Welch ein Wechsel. Was für ein Zustand ist es doch, wenn man sündigen muss? Unfrei, gebunden, ein armes Leben. Wer das erlebt hat, versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, frei, froh, glücklich, nicht mehr missen. Der Dichter sagt, oh, das ist ein anderes Leben, wenn man weiß, ich bin befreit. Meine Sünden sind vergeben, meinem Herrn bin ich geweiht. Oh, das ist ein anderes Leben. Paulus hatte so eine Geschichte und viele andere auch. So hat jedes Gotteskind seine Geschichte. Wenn sie auch ganz verschieden aussehen, unsere Gottesgeschichten, versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, das darf leben, das darf uns bewegen. Meine Frage ist deshalb am Schluss, haltet es mir zu gut. Weißt du etwas von dieser wunderbaren Geschichte? An Christus habe ich die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Vers 14. Das sagt nicht ich, sondern das steht hier. Vergessen wir es nicht, dass es heißt, Gott habe uns versetzt. Gott habe uns versetzt ins Reich seines Sohnes. Das heißt, ins Reich der Gnade. Wir von uns aus könnten es nicht. Aus Gnaden seid ihr selig geworden. Darum danksage den Vater, der uns tüchtig gemacht hat. Nicht ich habe mich tüchtig gemacht, sondern er hat mich tüchtig gemacht. Freunde, das ist mir aufgegangen an meinem 80. Geburtstag. Wunderbar. Wie alles von ihm ist. Alles von ihm. Wenn er seine Hand auf mich gelegt hat, dann hat er sie nie mehr abgezogen. In 80 Jahren nie mehr abgezogen. Er hat's gemacht. Wer das erlebt hat, der fängt an zu danken. Das Leben waren Kinder Gottes. Ist durchwoben von Dankbarkeit. Der Dank hört auch nicht auf, wenn man erfährt, dass Gott auch nicht aufhört. Er hat uns nicht nur errettet, ersetzt, sondern fähig gemacht zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Was Wunder, sagt der Psalmist im 16. Psalm, das Los ist mir gefallen aufs Lieblichste. Wir haben uns das nicht ausgedacht. Wir müssen es uns nicht mit ungewissen Dingen erringen oder verdienen. Wir haben diese Gewissheit, weil Gott selbst uns tauglich gemacht hat. Paulus kennt eine klare, bestimmte Heilsgewissheit. Deshalb die jubelnde Dankbarkeit. Ach, wäre jeder Puls ein Dank und jeder Boden ein Gesang. Wir haben nötig Gnade zu einem würdigen Wandel. Wir haben nötig vermehrte, wachsende Erkenntnis, Gemeinschaft mit Gott. Wir haben nötig tiefe Dankbarkeit für die Errettung vom Reich der Finsternis. Wir wollen beten. O Herr, das ist uns wunderbar, was du über unserem Leben beschlossen hast. Deine ganze Heilsgeschichte mit jedem von uns. Die ganze Heilandsgeschichte, die du an jedes von uns gewendet hast. Und du möchtest, dass wir wachsen in der Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, dass auch unser Glaubensleben sich vertieft, bis hin, dass du der Allmächtige bist, auch über unserem Leben. Wir wollen dir danken, dich preisen, anbeten und loben. Amen.